Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über die optimale Wettkampfvorbereitung. Bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich mit euch aber noch über Kollagen sprechen. Bei Kollagen handelt es sich um Strukturproteine. Das kommt in unseren Gelenken, Knorpeln, Muskeln und Sehnen vor und sorgt für Elastizität und Halt. Und für alle, die gerne länger fit und jung bleiben möchten, hat die Schweizer Firma Avea Life den Kollagenaktivator auf den Markt gebracht, damit wir unsere Alterungsprozesse verlangsamen können. Ja, dieses Pulver verspricht eine ganze Menge positiver Effekte. Die Aktivierung des Kollagenaufbaus, die Verjüngung der Zellen, die Stärkung von Haut, Haaren und Gelenken sowie die Reduzierung von Entzündungen. Das biologische Alter werde gesenkt, die Energie gesteigert und ein jugendliches Lebensgefühl erreicht. Der Kollagenaktivator ist laut Avea nachweislich viermal wirksamer als normale Kollagenprodukte auf dem Markt und auch für Veganer geeignet. Ja, wir testen den Kollagenaktivator jetzt auch schon eine ganze Weile und haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Empfohlen wird ein Beutel am Tag, vorzugsweise nach einer Mahlzeit, in einem Glas Wasser aufgelöst. Der Himbeer-Minze-Geschmack ist erfrischend und lecker. Wenn du den Kollagenaktivator auch mal ausprobieren möchtest, dann kannst du jetzt mit dem Code RUNTIMES 15% Rabatt bekommen. Mehr Informationen dazu bekommst du auf avea-life.com/runtimes. Und wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, wie du im Alltag einfach Einfluss nehmen kannst auf deinen Alterungsprozess, dann findest du unter den RUNTIMES Podcasts auch eine Folge mit dem Ernährungswissenschaftler Nicolas Ting. Seine These: Unser Lebensstil beeinflusst bis zu 75%, wie es mit uns weitergeht. Also, bestimme selbst, wie du alterst, probiere den Kollagenaktivator mal aus und du kannst auch jetzt auf Runtimes den Test zu diesem Produkt durchlesen und dich dazu noch informieren. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über das Thema Wettkampfvorbereitung und bekommen Tipps für mehr Erfolg und Spaß beim Wettkampf. Und unser Gast ist Yvonne Hillig. Sie ist Coach, ganzheitliche Ernährungsberaterin und eine lebensfrohe Optimistin. Ja, herzlich willkommen, Yvonne. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke, liebe Tabitha, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, was wir gleich alles Tolles besprechen werden.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wettkämpfe sind ja immer ein ganz, ganz tolles Erlebnis, aber viele haben auch ziemlich traumatisierende Erfahrungen bei Wettkämpfen. Deswegen finde ich das ein ganz spannendes Thema. Vielleicht kannst du mal mit uns teilen. Hast du vielleicht mal so ein richtig mieses Erlebnis oder auch eine richtig schöne Wettkampferfahrung gehabt in deinem Leben?
Ja, also ich hatte tatsächlich eher nur schöne Wettkampferfahrungen. Also die zwei schönsten waren tatsächlich, also zum einen, ich habe lange in Hamburg gelebt und habe einmal einen ganz wunderbaren Lauf mitgemacht in Hamburg-Blankenese, den Blankeneser Heldenlauf. Und
oh, der ist wunderbar, den kenne ich.
Ja, siehst du, guck mal, und ich finde die Strecke einfach so toll direkt an der Elbe und der findet immer Ende August statt und es ist einfach immer ein traumhaftes Panorama. Also das ist mein schönstes Erlebnis gewesen. Ich bin den ein paar Mal gelaufen, aber er war immer wieder gleich schön. Und ich habe früher auch noch Tennis gespielt und ich weiß, ich hatte da einmal eine ganz grandiose Erfahrung, weil ich jetzt nicht so die talentierteste Tennisspielerin war. Und ich habe während meiner Punktspielzeit einmal ein besonderes Erlebnis gehabt, weil ich gewonnen habe haushoch, was selten war im Einzel. Und das sind so zwei schöne Erfahrungen, die ich so für mich gespeichert habe.
Also kommst du aus einer wettkampferprobten Familie?
Absolut. Also ich bin aus einer total sportlichen Familie. Wir haben alle Tennis auf Leistungsniveau gespielt und mein Vater ist früher tatsächlich auch Marathon gelaufen. Also er hat erst mit 50 angefangen und hatte dann so eine aktive Zeit von 15 Jahren und wir haben ihn da auch ganz viel begleitet auf seinen Läufen.
Jetzt ist ja das Thema Wettkampf im Grunde auch so eine Art kleine Heldenreise, ne? Man nimmt sich ein Ziel vor, man kämpft sich durch, es gibt Hindernisse auf dem Weg, ein Bösewicht, der Mann mit dem Hammer, man hat Freunde an der Strecke, am Ende ist das die Katharsis und das Ziel, also es ist ja ein sehr spannendes Thema. Warum ist dir das überhaupt so wichtig? Also warum schlägt dein Herz so sehr für dieses Thema?
Das kommt so ein bisschen aus dem Coaching, weil ich auch eine Coaching-Ausbildung habe und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich jetzt so zurückblicke auf meine sportliche Laufbahn, dass es am Ende, also es gibt immer diese Phasen, auch bei den Läufen am Ende ist es so, man geht gestärkt aus einem Wettkampf hervor, weil man eben, wie du gerade so schön gesagt hast, auch während eines Wettkampfs ja diese Phasen durchlaufen kann. Man hat Höhen, man hat Tiefen. Und am Ende ist man überwältigt von den positiven Emotionen und geht da einfach mit einer ganz tollen Erfahrung wieder raus. und kann neue Ziele angreifen. Und ich finde auch, man sieht da so eine schöne Analogie zum wahren Leben. Also es kommt immer darauf an, wie man an Themen herangeht und kann da so viel draus ziehen, einfach mit seinem Mindset sich einfach auch durchzubeißen und weiterzumachen.
Ja, und es macht ja was mit dem Charakter, ne? Mit dem, nicht nur mit dem Körper. Also es ist
Richtig,
sehr
richtig.
spannend, wie man sich verändert auch mit den Jahren, ne?
Ja, definitiv. Also so eine kleine Laufheldenreise, die verändert einen ja tiefgreifend. Also das sind ja Dinge, die man erlebt, die man erfährt, an denen man sich weiterentwickeln kann und die machen einen stark. Ja, es ist persönliche Weiterentwicklung im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Wettkampf.
Wie ist denn das bei dir? Hast du dann deine Rennerfahrung ganz akribisch analysiert und wirst du das weiterempfehlen? Oder lebst du einfach im Moment und hinterher gibt es was Neues? Also wie gehst du da vor?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das immer alles notiere, auch im Vorfeld meine Trainingszeiten. Ich habe eine Excel-Tabelle, da trage ich alles ein, wie lange ich für welche Strecke gebraucht habe. Und wenn ich das dann analysiere, gucke ich auch, okay, warum habe ich manchmal für die gleiche Strecke mal mehr, mal weniger Zeit gebraucht und habe dann auch geguckt, was passiert so drumherum, was war da? Vielleicht war ich irgendwie gestresst, beruflich oder privat. Oder habe ich zu viel gegessen? Habe ich vielleicht nicht das Richtige gegessen? Und da gucke ich ganz genau hin und tatsächlich eben auch dann bei den Wettkämpfen, um einfach für mich zu gucken, wo habe ich Potenzial, noch was zu verbessern? Wo kann ich ansetzen? An welcher Stellschraube? Und das würde ich auf jeden Fall anderen auch empfehlen. Wenn man Ziele hat und auch immer besser werden möchte, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, mit der Analyse einfach zu schauen, was kann ich verändern?
Und was sind so die größten Fehler deiner Meinung nach, die man macht?
Da gibt es sehr, sehr viele. Ich überlege gerade, wo ich mal anfange. Also es gibt zum Beispiel eine schlechte Vorbereitung für Wettkämpfe. Wenn man keinen richtigen Trainingsplan hat, an dem man sich hält, dann ist es auch schwer, ein Ziel zu erreichen. Und gleichzeitig kann es aber auch schwierig sein, wenn man einen Trainings- und Ernährungsplan hat, dass man den dann einfach auf eigene Faust ändert. Also am meisten bespricht man den ja irgendwie mit einem Trainer oder so. Und wenn man da keine Rücksprache hält und dann einfach was verändert, zum Beispiel vielleicht mehr Läufe einplant und nicht genug Zeit für Regeneration, dann ist das ja auch ein Risiko, sich zu überlasten. Und das ist oft auch ein großer Fehler in der Vorbereitung. Bei Krankheit zum Beispiel trainieren, das ist Ehrgeiz an falscher Stelle, weil wenn man krank ist, sollte man sich einfach auch die Ruhe geben und dem Organismus Zeit geben, wieder fit zu werden. Das wirft einen meistens nicht zurück. Also weil man einfach, wenn man schon eine gute Ausgangslage hat, dann pausiert man halt mal eine Woche, dann macht man einfach da weiter, wo man aufgehört hat. Und was gibt's noch für Fehler? Also auf jeden Fall die falsche Ernährung, Stress und auch die falsche Ausrüstung zum Beispiel.
Wenn du diese Tabelle hast, was für Felder sind denn da drin? Also für jeden, der das jetzt vielleicht auch mal ausprobieren will, was sollte da unbedingt angeführt sein?
Ja, in der Tabelle sollte auf jeden Fall stehen, also natürlich die Zeit, das Datum, die Strecke, die Pace. Und dann würde ich auf jeden Fall ergänzen, Stresslevel. Da kann man für sich ja so eine kleine Skala irgendwie aufbereiten. Also ich würde empfehlen, zum Beispiel Stresslevel 1 bis 5. 1 ist wenig Stress, 5 ist sehr hohes Stresslevel. Dann würde ich noch ergänzen, was hat man gegessen? Also so eine kleine Einteilung oder Aufteilung in Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Und auch noch, wie viel Flüssigkeit man zu sich genommen hat. Und am Ende noch eine Spalte mit Gesamtbewertung, dass man einfach guckt, okay, diese ganzen Faktoren, wie würde ich das jetzt bewerten und war das ein gutes Level oder ein schlechtes Level? Und ja, eben wie gesagt, zu gucken, wo hat es jetzt gehakt, was war da vielleicht nicht so gut.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist Ernährungsberaterin, ganzheitliche Ernährungsberaterin. Und alle, die dich kennen, wissen, du bist ein sehr disziplinierter Mensch. Also soweit ich weiß, hast du keine Laster außer Kaffee und
Ja.
trinkst auch keinen Alkohol, hast noch nie geraucht. Also bist so ein richtiger Gesundheitsapostel, also so eine Nervensäge wahrscheinlich, die immer guckt, was auf den Beipackzetteln drin steht, welches Lebensmittel wirklich gesund ist oder nicht.
Ja.
Stimmt das? Und vor allem, wie kaufst du ein? Das ist ja furchtbar anstrengend.
Ach, ich finde das ehrlicherweise gar nicht anstrengend. Das ist das Positive daran. Ich werde nur höchstens eher immer so ein bisschen belächelt. Wie gehe ich da vor, um ehrlich zu sein? Ich kaufe gar keine Fertigprodukte. Das ist schon mal der erste Tipp, den ich mitgeben kann. Also, was ich auch auf gar keinen Fall essen würde, wären abgepackte Produkte, die irgendwie hochverarbeitet sind. Sowas wie eine Tiefkühlpizza oder Brötchen zum Aufbacken oder eine fertige Lasagne. Sowas würde ich halt gar nicht erst kaufen. Deswegen muss ich gar nicht gucken, was sind da für Inhaltsstoffe drin, sondern ich kaufe möglichst viel frisches Obst und Gemüse und ja, Vollkornprodukte. Im Zweifel backe ich sie sogar selbst, nämlich mein Brot. Oder ich versuche halt auch Zucker zu vermeiden. Also ich kaufe erst gar keine Süßigkeiten, dann kommt man auch gar nicht erst in Versuchung. Und ja, zum Beispiel, ja, Konserven oder so würden bei mir auch nie irgendwie in den Haushalt kommen.
Ja, wir reden gleich noch genauer über das Thema Ernährung. Jetzt zum Thema Wettkampf. Du hattest ja schon gesagt, es lohnt sich auch vorzubereiten. Also viele Fehler passieren in der Wettkampfvorbereitung.
Ja.
Wie würdest du sagen, plant man einen Wettkampf richtig? Also das fängt ja schon damit an, dass man erstmal ein Ziel sucht und findet. Aber was für Tipps hättest du da für alle, die entweder noch keine Wettkampferfahrung haben oder merken, es funktioniert irgendwie nicht. Ich erreiche meine Ziele nie so ganz.
Ja, also das Wichtigste finde ich vorab ist immer, sich zu fragen, wie viel Zeit pro Woche kann ich überhaupt in die Vorbereitung investieren? Weil wenn man irgendwie einen Lauf absolvieren möchte, einen Wettkampf, dann weiß man ja, okay, ich möchte auf dieses Ziel hintrainieren. Und da muss man dann einfach schauen, was ist realistisch? Was kann ich aufbringen, um mich da vernünftig darauf vorzubereiten, ohne dass es in Stress ausartet? Und je nachdem, wie viel Vorerfahrung man hat, also wenn man jetzt noch nie gelaufen ist und noch nie einen Wettkampf gemacht hat, dann sollte man ja erstmal langsam reinstarten. Und am besten sucht man sich da vielleicht auch irgendwie entweder Freunde, Bekannte, die schon Erfahrung haben und einen da ein bisschen beraten können oder gezielt tatsächlich einen Trainer, der einem nochmal sagen kann, okay, wenn ich jetzt sage, ich habe das Ziel, einen 10-Kilometer-Lauf zu laufen, wie viel Zeit muss ich dafür einplanen, wie viele Trainingseinheiten brauche ich und wie viel Zeit muss ich da pro Woche für aufbringen. Also das wäre so das Erste, was ich auf jeden Fall machen würde.
Viele machen ja, es ist auch aufgrund von Social Media sehr beliebt. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mit Personen gesprochen, die spontan Marathon gelaufen sind oder auch ein Ultra, ohne sich richtig vorzubereiten. Nimmt das zu und wie schätzt du das ein?
Ja, also ich würde schon sagen, das nimmt zu. Tatsächlich, wie du gerade sagst, durch Social Media, ich schätze das ehrlich gesagt als sehr fatal ein, weil das ist halt wirklich eine extreme Herausforderung für den Körper. Man macht ja in der Marathonvorbereitung auch niemals die komplette Strecke im Training, sondern maximal, ich sag mal, so 30 Kilometer. Und das ist schon extrem anstrengend für den Organismus. Und wenn man sich da nicht richtig vorbereitet, dann ja, keine Ahnung, können ja auch, kann man während des Laufs, dann während des Wettkampfs zusammenbrechen oder ja, andere Dinge passieren, die einfach nicht positiv sind. Und ich glaube, wenn man dann mit so einer Negativerfahrung aus so einem Marathon rausgeht, dann ist auch keinem geholfen. Und man selbst ist wahrscheinlich wahnsinnig demotiviert. Deswegen ist es total wichtig, erstmal das Training vorzubereiten und auch seine Ernährung genau daran anzupassen, weil nur dann kann es auch funktionieren.
Jetzt ist es ja so, dass viele wirklich Probleme haben beim Essen, vor allem beim Wettkampf. Also
Ja.
ich kenne so viele Läufer, die haben im Alltag jetzt keine Probleme, aber sobald ein Wettkampf kommt, gibt es Magen-Darm-Probleme, Nervosität, Schlafprobleme, die Nerven liegen blank. Welche Tipps hast du da? Also gerade vor einem Wettkampf, damit es irgendwie nicht so extrem ist, weil es ist ja wirklich furchtbar, wenn man alle paar Meter irgendwie auf der Toilette hängt oder auf die Wiese
Ja.
rennt. Das passiert ja immer wieder Leuten. Also was würdest du da raten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fange mal mit dem Thema Nervosität an. Also wenn ich jetzt an den Wettkampftag selber denke, würde ich schon mal empfehlen, so früh wie mo möglich vor Ort zu sein. Also, weil manchmal hat man ja auch einfach Angst, den Start zu verpassen oder wie auch immer. Und da sollte man frühestmöglich da sein, um irgendwie auch das Gefühl zu haben, okay, es kann schon mal nichts schief gehen. Und man kann sich vorher auch eine Checkliste schreiben, was man alles mitnehmen muss, damit man nichts vergisst. Und wirklich ganz konkret für so eine Nervosität kurz vorm Start würde ich immer eine kleine Atemübung empfehlen, um das parasympathische Nervensystem zu aktivieren, was dafür zuständig ist, dass man sich wieder entspannt. Zum Beispiel irgendwie auf 2 Sekunden einatmen und auf 4 Sekunden ausatmen. Man kann sich dabei auch immer sagen, einatmen, ausatmen. Und allein dadurch verschwindet die Angst oder Nervosität schon wieder. Das ist so das Erste. Man kann auch langfristig gesehen, wenn man weiß, man es immer aufträgt, kann man generell, oder das würde ich auch persönlich empfehlen, das mache ich auch, so Yoga oder autogenes Training machen, um einfach schon im Vorfeld immer zu versuchen, möglichst entspannt zu sein, weil wenn man in der Übung ist, sich zu entspannen, dann fällt es auch leichter an so einem Tag mit im Wettkampf tatsächlich. Zum Thema Magen-Darm-Probleme, da ist es ähnlich. Also Ich glaube, da kann man schon im Vorfeld sehr viel tun, damit man eben dann nicht diese Magen-Darm-Probleme hat, weil man einfach darauf achten sollte, dass man eben kleine Portionen isst, auch gerade vorher. Also es wird ja immer gesagt, man soll am Abend vorher möglichst viel irgendwie Pasta essen. Das sollte man aber auch nicht übertreiben, weil alles, was schwer im Magen liegt und auch nach 18 Uhr, das ist einfach dann nicht mehr so gut verdaulich und dann sind Magen-Darm-Probleme womöglich vorprogrammiert. Also ich würde da wirklich eher vorsichtig sein und ja, wie gesagt, eher auch leicht verdauliches Essen und am Morgen des Wettkampfs zum Beispiel vielleicht auch nur irgendwie kleines Weißbrot mit Honig, um einfach nochmal aktiv schnell verdauliche Kohlenhydrate zu haben, um Energie zu haben, aber tatsächlich nicht irgendwie was zu essen, was schwer im Magen liegt. Das hilft dann keinem.
Wie machst du das denn vor einem Wettkampf? Änderst du da deine Ernährung komplett? Gibt es da auch vielleicht ja Dinge, die du meidest? Also es gibt ja viele Läufer, die wirklich ihre Ernährung vor dem Wettkampf nochmal komplett umstellen, ne? Also ganz bewusst.
Das würde ich jetzt nicht zwingend empfehlen. Was für eine Ernährung ich grundsätzlich empfehlen würde für Läufer, wäre es so, dass ich tatsächlich eine vollwertig ausgewogene Ernährung empfehlen würde, mit ja eher kohlenhydratorientiert. Natürlich dürfen auch Proteine mit dabei sein, aber es braucht nicht so proteinreich sein, wie wenn ich jetzt Kraftsportlerin wäre, zum Beispiel. Und ich würde die Ernährung dauerhaft so integrieren. Und na klar, kann ich kurz vor dem Wettkampf ein, zwei Tage vorher nochmal ein paar mehr Kohlenhydrate zu mir nehmen, aber ich würde nicht grundsätzlich die Ernährung nochmal extrem verändern. Das ist dann wiederum Stress für den Körper und das sorgt dann eher wieder für Nervosität oder Verdauungsprobleme und das wäre dann kontraproduktiv.
Du sagtest schon, bei dir kommen keine Konserven ins Haus und du isst sehr, sehr natürlich. Was würdest du sagen, was sind vielleicht Lebensmittel, die total unterschätzt werden von Läufern und was sind vielleicht auch Nahrungsmittel, die du für sehr kritisch hältst? Also gibt es da so ganz konkrete Sachen, wo ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Säfte. Also ich war jetzt wieder im Urlaub überrascht, wie viele Leute Saft trinken, obwohl ja, ich von Saft nicht viel halte. Aber vielleicht hast du da so ganz konkrete Sachen, die du mal allen so ein bisschen mitgeben möchtest.
Ja, also beim Thema Saft können wir gleich mal bleiben. Also ich halte von Säften ehrlicherweise auch gar nichts und von Smoothies zum Beispiel auch nicht. Also in Säften und Smoothies ist einfach viel zu viel Fruchtzucker drin. Und weil wir gerade von Verdauungsproblemen gesprochen haben oder gerade auch vor Wettkämpfen, so ein Saft enthält viel zu viel Fruktose, was bei manchen Menschen dann tatsächlich eben auch Magen-Darm-Probleme auslösen kann. Viele vertragen einfach gar nicht diese konzentrierte Fruktose. Und ich kann davon nur abraten. Also so ein Saft bringt einem am Ende nicht wirklich was, muss ich sagen. Wenn man irgendwie Säfte trinken möchte, dann wäre ich eher noch bei Gemüsesäften. Die sind dann gesünder. Da kann man nichts falsch machen. Und wenn es ein Smoothie sein muss, dann sollte der eher vorwiegend aus zum Beispiel grünem Gemüse bestehen. Und Avocado zum Beispiel, ein gesunder Fettlieferant. Und dann kann man vielleicht noch irgendwie ein paar Beeren mit reinmixen. Da ist man da auf jeden Fall besser mit bedient. Und hat dann keine Probleme mit der Fructose. Was für ein Lebensmittel ich unterschätzt finde, sind tatsächlich Eier. Es wird immer gesagt, Eier sind so schlecht für den Cholesterinspiegel und sind ungesund. Das kann ich tatsächlich gar nicht bestätigen. Also aus meiner Sicht und aus der Erfahrung und dem Wissen, was ich habe, sind Eier tatsächlich sehr gesund. Eier haben viele Mineralstoffe, sie haben Vitamin B2 und so ein Ei an sich hat halt viel Eiweiß, viele Aminosäuren und die sättigen lange. Und deswegen würde ich empfehlen, ruhig auch Eier zu essen, ohne schlechtes Gewissen. Ich würde nur empfehlen, sie aus Biohaltung zu kaufen. Kein konventionelles Ei aus normaler Haltung.
Ja, bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich bin nämlich ein
Sehr
Eierliebhaber.
schön. Kannst du weiter essen? Kann ich
Ja, das
wirklich
ist wunderbar.
nur
Die Frage
empfehlen.
ist nur, wie viele? Also da scheiden sich ja auch die Geister. Wie viele darf ich denn pro Tag oder pro Woche essen, deiner Meinung nach?
Also da geht es eigentlich auch
Und
so ein
darf ich die
bisschen.
mit Eigelb essen oder nicht?
Auf jeden Fall darfst du die mit Eigelb essen. Also da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Auch im Eigelb sind gesunde Stoffe enthalten. Also mit der Menge ist es tatsächlich, da scheiden sich wirklich die Geister. Also ich würde sagen, man kann pro Woche 6 bis 7 Eier auf jeden Fall essen. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut für den, ja, für deinen Eiweißbedarf, den kannst du damit decken und
Ja, vor allem für Vegetarier, ne? Ich finde das gar nicht so einfach. Also ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich oft nicht genug Proteine zu uns nehmen.
Ja.
Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was sind denn gute Proteinquellen, die wir mal anzapfen könnten?
Auf jeden Fall. Also ich bin auch Vegetarierin und ich muss ja auch immer gucken, wo ich meine Proteine herbekomme. Also als erstes sind immer die Hülsenfrüchte zu nennen, ganz wichtig. Also sei es Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, ja jegliche Bohnen eigentlich, auch weiße Bohnen zum Beispiel. Die haben viel Proteine, kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten auch immer, kommt drauf an, eben, ob man wirklich Vegetarierin ist oder Veganerin, aber ich würde auch immer fettarme Milchprodukte sonst empfehlen, sowas wie Skyr eignet sich hervorragend. Hüttenkäse, über Eier haben wir schon gesprochen, die kann man auf jeden Fall auch guten Gewissens essen. Oder sonst auch Sojaprodukte. Aber das sind so meine Hauptlieferanten für Proteine und natürlich auch nicht zu vergessen Nüsse und Kerne. Also sei es jetzt Kürbiskerne, Mandeln, Cashewkerne, Pistazien, die haben ja auch alle Eiweißanteil.
Aber wie ist es mit der Verträglichkeit? Also zum Beispiel, ich esse total gerne Erdnüsse, habe da auch keine Probleme, aber viele reagieren ja sehr auf Hülsenfrüchte und auf Erdnüsse, ne? Weil das Verdauungs- und Allergiepotenzial auch bei Soja jetzt nicht das kleinste ist.
Absolut. Also bei den Hülsenfrüchten kann ich immer sagen, wenn man die jetzt irgendwie zum Beispiel, kommt auf die Zubereitung an, beziehungsweise auch, ob man die vorher eingeweicht hat und natürlich auch, wie oft man die isst. Das sind sehr viele Ballaststoffe. Damit können viele zu Anfang, also kann der Körper nicht so gut mit umgehen. Deswegen würde ich mich da immer langsam rantasten, immer die Menge dann auch steigern. Und bei der Zubereitung, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Kidneybohnen getrocknet kauft oder so, dann muss man natürlich erstmal lange einweichen über Kichererbsen. Deswegen würde ich immer empfehlen, schon die vorgekochte Variante zu kaufen aus dem Glas. Das ist dann die bessere Variante und dann hat man nicht das Problem mit den Verdauungsbeschwerden. Ansonsten kann man auch immer noch mal vielleicht ein bisschen, also entsprechend würzen irgendwie mit Fenchel oder irgendwas mit Fenchelsamen. Die machen ja Dinge gut verdaulich zum Beispiel.
Gibt es denn sonst noch irgendwelche Lebensmittel, die unter- oder überschätzt werden?
Also überschätzt fällt mir sofort noch was ein. Also ich finde, man hört immer so viel, dass die Süßkartoffel so ein tolles, ja, so ein toller Kohlenhydratlieferant wäre oder überhaupt ein tolles Gemüse, sagen wir es mal so. Und dass sie viel gesünder sei als die normale Kartoffel. Das kann ich ehrlicherweise nicht so unterschreiben. Die Süßkartoffel hat sogar mehr Kalorien auf 100 Gramm als die normale, denn Süßkartoffeln haben 108 Kalorien auf 100 Gramm. Die normale Kartoffel nur 70 Kalorien. Und die normale Kartoffel hat auch viel mehr Mineralstoffe und Vitamine, also zum Beispiel Vitamin B und auch Phosphor und Kalium, was sich auf jeden Fall positiv auf den Blutdruck auch nochmal auswirken kann. Also Süßkartoffeln kann man natürlich essen, aber im Vergleich dazu sind die normalen Kartoffeln tatsächlich gesünder. Und was ich auch immer nochmal ganz spannend finde, wenn man Kartoffeln zum Beispiel kocht und sie erstmal abkühlen lässt, dann entsteht resistente Stärke. Und durch dieses also das entsteht durch das Abkühlen. Und dieser Prozess dauert so, weiß ich nicht, bis zu 24 Stunden circa. Und wenn man dann die Kartoffeln zu sich nimmt, zum Beispiel als Kartoffelsalat oder man macht Bratkartoffeln draus oder wie auch immer, dann hat diese resistente Stärke einfach einen sehr, sehr guten Einfluss auf die Darmflora. Und es entstehen gute Bakterien. Das wirkt sich wiederum insgesamt positiv auf den Körper aus.
Also öfter mal den guten alten deutschen Kartoffelsalat. Aber es funktioniert auch, wenn man die wieder warm macht dann.
Das funktioniert auch, wenn man die wieder warm macht, weil die resistente Stärke ist durch diesen Abkühlprozess entstanden. Die wird auch nicht wieder zerstört durch das Erhitzen.
Und wo sollte man das Wasser wegschütten beim Kochen und wo nicht?
Oh, wo sollte man das Wasser nicht wegschütten? Das ist eine sehr gute Frage. Brokkoliwasser zum Beispiel kann man gut aufheben. Das kann man noch mal irgendwie für, also wenn man Brokkoli gekocht hat, das Wasser kann man auf jeden Fall noch essen, also verwerten.
Ich finde das erstaunlich, dass man bei vielen Dingen gar nicht weiß, ob, also zum Beispiel Karottengrün habe ich immer weggeschmissen, bis
Oh
mir
ja.
eine Großmutter auf dem Markt gesagt hat, das wäre ein Unding, was ich da tue.
Absolut, ja, weil da stecken ja wirklich auch nochmal gute Stoffe drin. Da kann man ja auch lecker irgendwie ein Pesto draus machen, zum Beispiel. Ne? Irgendwie das schön ein bisschen pürieren und dann ein bisschen Öl dazu und dann hat man ein leckeres Pesto oder man kann es nochmal über einen Salat streuen oder ähnliches. Also,
Ja.
das ist manchmal sind das so die kleinen Tipps und Tricks, die man schon früher kannte, die aber in Vergessenheit geraten sind.
Kochen ist ja manchmal auch echt anstrengend. Also ich finde es teilweise wirklich schwierig, sich gesund zu ernähren, wenn man wenig Zeit hat. Hast du da vielleicht noch irgendeinen Tipp für alle, die viel arbeiten und dann trainieren und dann einfach zu müde sind?
Ja, also definitiv. Also was ich immer empfehlen kann, also wie wir ja schon kurz, also öfter schon erwähnt hatten, dass man ja, wenn man auf sich auf den Wettkampf vorbereitet, einen Trainings- und Ernährungsplan hat. Und anhand dieses Planes gehe ich sonntags immer diesen Plan durch und gucke, was steht denn auf meinem Ernährungsplan für die nächste Woche. Und dann mache ich mir eine Einkaufsliste und kaufe entsprechend schon mal ein. Und wenn man wirklich wenig Zeit hat, dann würde ich tatsächlich empfehlen, dass man einfach schon abends mal Sachen vorkocht oder sogar am Sonntag. Also man kann einige Sachen super gut vorkochen. Zum Beispiel irgendwie hier Pseudogetreide wie Quinoa. Man kocht das einfach in größerer Menge vor. Meinetwegen für 3, 4 Tage. Das hält sich im Kühlschrank. Oder auch Kartoffeln, wie wir gerade gesagt haben. Die guten alten Kartoffeln. Und dann kann man da verschiedene Dinge einfach mit variieren. Also um bei dem Quinoa nochmal zu bleiben, dann kann man da Gemüse mit kombinieren, verschiedene Gemüsearten oder auch Salat. Und dann hat man gleich für ein paar Tage einfach ein paar gute Gerichte, die man schon vorbereitet im Kühlschrank hat und muss sich nicht mit dem Kochen stressen.
Wie sieht es denn jetzt aus, wenn du zum Wettkampf fährst? Weil da gibt es ja immer Gels an der Strecke, isotonische Getränke, also auch oft Dinge, die der Magen jetzt nicht kennt. Nimmst du dir immer deine eigenen Sachen mit? Und vor allem, du sagtest ja, du kaufst eigentlich nichts, was nicht natürlich, in natürlichen Zustand ist. Ist das, du machst dir auch deine eigenen Riegel und Gels oder wie gehst du da vor?
Ja, das mache ich tatsächlich. Bei den Gels ist es ja auch oft so, dass da auch ziemlich viel Fructose drin ist und das vertragen eben die meisten Menschen nicht so gut, weil das direkt in den Darm wandert und dann resorbiert wird. Und da beim Sport, beim Wettkampf der Verdauungstrakt sowieso schlechter durchblutet ist, ist das ziemlich schwierig. Also ich kann es nicht empfehlen, solche Gels zu verwenden. Also da würde ich auch gucken, dass ich mir ein eigenes mache. Aber Riegel sind sowieso auch der Standard. Ich esse keine fertigen Riegel. Ich nehme da auch nur meine eigenen. Oder irgendwie so Energy Balls oder die gute alte Banane kann man auch immer noch mal gut mitnehmen für einen Wettkampf.
Vielleicht kannst du noch sagen, was da drin steckt. Also woraus machst du die?
Ja, also ganz wichtig sind da immer langkettige Kohlenhydrate. Das heißt, ich würde da immer irgendwie ein paar Haferflocken mit reintun oder Dinkelflocken und dann immer in Kombination mit irgendwelchen Nüssen. Also um jetzt irgendwie so bei Riegeln zu bleiben. Also man kann gut nehmen Walnüsse, Mandeln, Pistazien, gute Energiebringer, gute Fette auch enthalten. Und dann kombiniere ich das immer noch mit irgendeiner Trockenfrucht. Also sei es mit Datteln oder mit Aprikosen oder auch Cranberries und ja, dann kann man da entweder zum Beispiel Energy Balls draus machen oder man kann dann, wenn man nochmal eine Banane mit reinpackt, da auch ganz leckere Müsli-Riegel mitmachen.
Und die Gels?
Da würde ich dann immer gucken, dass ich einen bestimmten Zucker verwende. Zum Beispiel, also Kokosblütenzucker, finde ich, geht ganz gut. Es geht auch einen Ahornsirup zum Beispiel. Und dann mische ich das mit ein bisschen Traubenzucker und einer Prise Salz. Und dann vermische ich das mit Wasser. Und dann würde ich das in diese Squeeze-Flaschen, da würde ich das reinfüllen. Genau, da hat man einen perfekten eigenen Stil, was nicht so unverträglich ist wie so ein gekauftes.
Das Thema Nervosität, da denke ich gerade noch mal drüber nach. Also es gibt ja Leute, die nehmen ihr eigenes Kissen mit zum Rennen und andere, die nehmen Lavendelöl mit. Oder was weiß ich, ihre Lieblingsmusik hören sie am Abend vorher. Gibt es da bei dir irgendwelche Sachen, die du da immer mitnimmst, die du nie zu Hause lassen würdest?
Ich nehme tatsächlich auch mein eigenes Kissen mit. Also wenn ich jetzt irgendwo anders übernachten muss vor dem Wettkampf und das nicht in meiner Heimat ist, dann nehme ich auch immer mein eigenes Kissen mit, weil nichts wäre schlimmer, als wenn ich irgendwie dann Nackenverspannungen bekomme, weil ich schlecht geschlafen habe mit einem schlechten Kissen, was nicht zu mir passt. Und wie gesagt, meine eigene Verpflegung nehme ich mit. Und ich nehme tatsächlich auch immer ein ätherisches Öl mit, womit ich mich dann einfach nochmal ein bisschen, ja auch wenn ich nervös sein sollte, ein bisschen beruhigen kann. Also ich würde zum Beispiel Basilikumöl empfehlen. Also es gibt unterschiedlichste Öle, man darf da auch so ein bisschen rumexperimentieren, aber das kann man sich dann irgendwie ans Handgelenk machen und daran riechen und dann geht die Nervosität auch wieder weg, weil die Wirkung direkt sich im Emotionszentrum des Gehirns irgendwie entfaltet.
Okay, Basilikumöl habe ich noch nicht ausprobiert, das werde ich mal testen.
Unbedingt, ich kann es nur empfehlen.
Ja, jetzt kommen wir zu deinen 7 Tipps zur Wettkampfvorbereitung. Da bin ich schon ganz gespannt. Also wie lautet dein erster Tipp, damit wir unsere Ziele auch erreichen?
Ja, also was ich sehr empfehlen kann, ist das sogenannte Powerposing. Also man stellt sich vor einen Spiegel und reißt seine Arme nach oben und geht in diese Siegerpose. Und man kann die Arme auch immer so ein bisschen runterziehen und sagen, yes! und wiederholt das ein paar Mal. Positive Wirkung ist einfach, dass das Gehirn denkt, man hat tatsächlich was erreicht. Man ist erfolgreich gewesen, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir das gerade nur üben oder ob wir das tatsächlich gerade etwas erreicht haben. Und dadurch werden dann positive Gefühle ausgelöst und das wirkt sich dann wiederum auf den Hormonhaushalt aus. Und das ist wahnsinnig kraftvoll.
Wenn ich morgens aufstehe und vorm Spiegel stehe, dann kriege ich das auf keinen Fall hin.
Auf keinen Fall, okay, gut. Dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
Gut, dann erzähl uns mal deinen zweiten Tipp.
Der zweite Tipp ist auf jeden Fall, ein kleines Mini-Vision-Board zu erstellen. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer das schon mal gemacht haben, aber ich arbeite da sehr gerne mit. Also man kann über Pinterest oder Canva oder wie auch immer oder auch auf eine Pappe sich Bilder aufkleben, wenn man jetzt speziell einen Wettkampf hat, die man gerne absolvieren möchte. Vielleicht gibt es Bilder von der Strecke, vielleicht kann man sich ein Ziel irgendwie, also dieses Zieleinlauf, den Banner ausschneiden und man kann sich dann verschiedene Dinge, die einen positiv motivieren, einfach ja entweder zusammenstellen über Pinterest oder Canva oder auf einer Pappe aufkleben und dann hängt man sich das an die Wand oder packt es auf den Hintergrund im Handy und dabei wird das Gehirn unterbewusst aktiviert, immer im Interesse deiner Ziele zu handeln. Und schon allein diese Beschäftigung, sich mit diesem Ziel, den Wettkampf zu gewinnen oder seine Zeit zu erreichen und ins Ziel zu kommen, hilft sich zu fokussieren und auch so ein positives Gefühl auszulösen. Man kann sich damit bewusst verbinden und hineinfühlen, wie sich das anfühlt, wenn man es erreicht hat.
In Amerika ist es ja oft, dass sich die Schüler schon die Wappen und Schals von der Uni, wo sie mal hingehen wollen, ne?
Ja, richtig.
Das sieht man ja immer wieder, aber bei uns ist es nicht so verbreitet in Deutschland, ne?
Das stimmt. Also ich kann gar nicht nachvollziehen, warum nicht, weil also mir hilft das sehr. Auch Vision Boards generell kenne ich auch schon länger, also gar nicht erst, seitdem ich mich mit diesen Themen beschäftige. Und es ist tatsächlich bewiesen, dass das unterbewusst wirkt. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, weil auch wenn man sich irgendwo sichtbar in der Wohnung irgendwo aufhängt, immer wenn man dran vorbeigeht, wird man dran erinnert und das Unterbewusstsein nimmt es auf. Und der Erfolg ist auf jeden Fall höher, wenn man sowas hat.
Braucht man das an mehreren Ecken dann?
Um den Effekt zu verstärken, ist es auf jeden Fall sinnvoll, ja.
Ja, was ist denn dein dritter Tipp?
Mein dritter Tipp ist die sogenannte Wunderfrage. Also, stell dir einfach vor, du wachst morgen früh auf und du hast deinen Wettkampf mit deiner Bestzeit erreicht. Was wäre dann in deinem Leben anders und woran würdest du das merken? Und dann kommt ja entsprechend eine Antwort und du hast ganz viel Klarheit, wie du dein Ziel erreichst, weil man kann da so ein bisschen einfach die Schritte zur Lösung empfinden, wenn man mal denkt, so, oh, dieser Wettkampf, der erscheint mir wie ein unerklimmbarer Berg, wenn man sich aber schon auf das Ziel fokussiert, dann wird es einfacher, das Ziel zu erreichen, weil man so ein bisschen kreativ wird, wie ist man denn da hingekommen und das soll so ein bisschen die Selbstwirksamkeit jedes Einzelnen so ein bisschen aktivieren. Also ich finde es immer ganz wunderbar.
Ich glaube, das Schwierigste ist ja, dass man oft denkt, ich kann das eh nicht, also diese Handlungswirksamkeit nicht mehr da ist, dass man denkt, man schafft das eh nicht. Das steckt ja in vielen ganz tief drin. Kannst du das mal sagen, wie du das dann gemacht hast, also mit welchem Ziel?
Man darf sich dann ja immer fragen, was fehlt mir denn, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann kann man das Ganze runterbrechen. Also wenn man dann weiß, okay, mir fehlt, vielleicht um jetzt bei diesem Thema Wettkampf ja zu bleiben, mir fehlt der entsprechende Trainingsplan. Okay, gut, einen Trainingsplan kann ich mir erstellen oder erstellen lassen. Mir fehlt die Motivation. Okay, warum fehlt mir die Motivation? Weil ich keinen Trainingspartner habe zum Beispiel. Dann kann ich also ganz konkrete Schritte einleiten, um alle diese Punkte abzuhaken und zu gucken, dass man bestmöglich diese Themen löst, um dann am Ende das Ziel zu erreichen. Also wirklich das alles so in Mini-Steps runterzubrechen, um an sein Ziel zu kommen. Weil, wie gesagt, man möchte es erreichen und man stellt die Frage um und fragt sich, warum habe ich Zweifel daran, es zu erreichen? Und dann kann man ganz einfach Schritt für Schritt die Lösung finden.
So, jetzt bin ich gespannt auf deinen vierten Tipp.
Auf meinen vierten Tipp. Ich habe eine ganz tolle Methode kennengelernt, wo man seine sogenannten Superressourcen stärken kann. Und ich fange einmal an, was hat das für einen Sinn? Man hat bestimmte Ressourcen, die man in sich aktivieren kann. Und immer wenn man einen Hänger hat, wie zum Beispiel vielleicht während eines Laufs, kann man diese Ressourcen aktivieren, weil sie auch wiederum bestimmte Hormone wieder im Körper auslösen oder die Ausschüttung dieses Hormons und die sind dann positiv und dann ist man wieder beflügelt und kann ohne ohne den Hänger zu durchleben, kann man weitermachen. Das sind vier super Ressourcen, die ich benennen kann. Also einmal die Ressource Ehrfurcht. Die ist immer verbunden mit einer Frage. Also zum Beispiel bei der Ehrfurcht ist es so, wo ist mir heute ein Wunder begegnet oder wann habe ich Ehrfurcht gespürt? Und dann kann man immer überlegen, okay, zum Beispiel wäre das jetzt irgendwie bei Wunder, ich denke an Polarlichter, so zum Beispiel. Das ist ein Wunder der Natur, da kann man Ehrfurcht spüren. Dankbarkeit, da kann man sich mal fragen, wofür bin ich heute dankbar? Und sei es nur der leckere Kaffee am frühen Morgen. Also sind so die kleinen Dinge. Und dann kann man noch die Ressource Entspannung aktivieren. Kann man sich an einen schönen Moment erinnern, wo man vielleicht besonders entspannt war, vielleicht wenn man am Meer gesessen hat und irgendwie auf die Wellen geschaut hat. Und wird da, also entspannt sich dann und vielleicht noch, wo man stolz auf sich gewesen ist. Und ich glaube, gerade Läufer haben viele schöne Erlebnisse, wo sie einfach an den letzten Lauf denken, wo sie voller Stolz durchs Ziel gelaufen sind mit der Bestzeit. Das wäre eine Möglichkeit, oder es fallen einem bestimmt auch noch ganz viele andere Dinge ein, auf die man stolz ist.
So, jetzt bin ich gespannt auf den nächsten Tipp, Nummer 5.
Nummer 5 ist bei mir auf jeden Fall das Thema Film und Musik, die einen empowern. Sowohl beim Wettkampf als auch vielleicht beim Training vorher. Und ich gehe erstmal auf das Thema Filme ein. Ich gehe immer so ein bisschen danach, ich habe das mal gelernt, dass man eben, wenn man bestimmte Emotionen, die man ja, oder Gefühle, Charaktereigenschaften, die man braucht, um ein Ziel zu erreichen, stärken möchte, kann man sich ganz gezielt Filme danach aussuchen. Also um jetzt vielleicht beim Thema Zielerreichung zu bleiben, dafür muss man ja beharrlich trainieren. Und ich habe eine Filmliste, wo ich genau für alle möglichen Charaktereigenschaften Filme notiert habe. Das habe ich über die Zeit lang gesammelt, die eben diese Eigenschaft widerspiegeln. Und um nochmal zum Modell der Heldenreise zu kommen, wir identifizieren uns nämlich immer mit dem Helden eines Films. Und jeder Film hat ja einen Helden. Und wenn man so einen Film sieht und sich mit dem identifiziert, dann wird die eigene Kraft auch stärker, die Beharrlichkeit dann zum Beispiel.
Ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel Dokus gucke, jetzt über, auch selbst über Kraftsportler, Bodybuilder, ich habe danach direkt Bock, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen und die Handel zu stemmen. Also das macht wirklich was.
Ja.
Was sind denn vielleicht drei Filme, die du gerne immer wieder guckst, wenn es um Sport geht?
Ja, obwohl die jetzt gar nicht so viel mit Sport zu tun haben tatsächlich, aber um bei dieser Beharrlichkeit zu bleiben, da habe ich auf jeden Fall den Film Forrest Gump, Lion, der lange Weg nach Hause. Und ich überlege gerade Kill Bill. Das ist auch auf jeden Fall ein Film, der sehr viel für Beharrlichkeit steht. Oder auch die ganze Star Wars-Reihe tatsächlich.
Lustig. Und Musik, da bin ich jetzt auch gespannt.
Ja, also bei Musik ist es so, ich glaube, da darf sich jeder seine eigene Playlist erstellen mit Songs, die einen selbst empowern. Aber also mein Lieblingssong zum Beispiel ist Feeling Good. Also wenn ich jetzt irgendwie nochmal direkt vor einem Wettkampf Motivation brauche, dann höre ich Feeling Good von Michael Bublé in der Live-Version und das pusht mich dermaßen, dass ich da einfach richtig viel draus ziehen kann und einfach weiß, okay, ich schaffe alles, bin unschlagbar. Und wenn man jetzt eine Playlist haben möchte, auch fürs Training, dann muss man natürlich gucken, wie hoch der Beat per Minute sein sollte. Also wenn man langsame Musik oder wenn man langsam läuft, braucht man eher langsamere Musik und entsprechend dem Tempo angepasst dann mit schnellerem Tempo. Das heißt, da muss man einfach mal so ein bisschen gucken, was damit Sinn macht. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich mal rechnet, man sollte maximal, das haben Wissenschaftler festgestellt, eine Beat per Minute Zahl haben von 85% des Maximalpulses. Das kann man sicher ausrechnen. Und dann sucht man da einfach, wenn man das googelt, findet man dann entsprechende Lieder. Oder man hat sowieso Songs, von denen man weiß, dass sie einem beim Laufen so ein bisschen pushen.
Du hattest ja gesagt, dass oft die Pausen das Problem sind. Also, dass wir viel trainieren, aber uns eigentlich keine Zeit zum Ausruhen nehmen. Mhm. Und Entspannung ist irgendwie auch sowas, was vielen Leuten schwerfällt, die sportlich aktiv sind. Also, ich bin gespannt, ob Tipp 6 irgendwas damit zu tun hat.
Tipp 6 hat auf jeden Fall was damit zu tun. Also, es geht zwar eher dann tatsächlich um die konkrete Wettkampfsituation. Wenn man irgendwie aufgeregt ist und sich nochmal entspannen möchte, habe ich zwei Übungen, die man ganz leicht umsetzen kann. Also die erste Übung ist wieder auch eine Atemübung. Und zwar ist das die Resonanzatmung. Bei der Resonanzatmung atmet man 5 Sekunden ein und 5 Sekunden wieder aus. Das funktioniert so gut, weil das wiederum mit dem Emotionszentrum im Gehirn zu tun hat. Also wenn man nervös ist, hat man ja meistens, also ist ja verbunden mit Angst. Angst vielleicht den Wettkampf nicht zu schaffen, irgendwie aus welchen Gründen auch immer. Und unsere Emotionen, die entstehen im Gehirn, im limbischen System, ganz genau in der Amygdala. Ich will jetzt nur die Hörer nicht mit zu vielen Fremdworten hier langweilen. Auf jeden Fall hat es darauf eine Auswirkung. Und dadurch, dass man eben diese 5 Sekunden einatmet und wieder ausatmet, passiert eine emotionsregulierende Wirkung im Gehirn. Und deswegen entspannt man sich.
Und sollte man mit der Nase einatmen, Mund aus?
Über die Nase einatmen und über den geöffneten Mund wieder ausatmen. Das funktioniert wirklich gut, ganz einfach. Kann man überall umsetzen, braucht man nichts für. Einfach einatmen, ausatmen. Und man kann dabei auch eben auf 5 ein, also man wirklich gut zählen, wenn man möchte. Das ist die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist auch ganz einfach. Das ist die sogenannte Embrace-Technik. Ist auch jederzeit und überall ausführbar. Und zwar muss man seine Arme überkreuzen, über der Brust. Und dann nimmt man seine Hände, die dann schon auf den Schultern liegen oder auf den Schulter ansetzen, am Oberarm, und dann bewegt man die Hände langsam links, rechts im Wechsel. Und diese sogenannte Selbstumarmung, deswegen auch Embrace-Technik genannt, ist einfach eine sehr kraftvolle Übung, die die Oxytocin-Ausschüttung fördert, was wiederum stressregulierend wirkt.
Und wie lange soll man sich selbst umarmen? Und klopft man dabei, oder?
Es ist so ein leichtes Klopfen. Also je nachdem, wie doll man das möchte.
Also ein Tätscheln vielleicht.
Ja, Tätscheln könnte man es auch nennen, genau. Und das kann man so lange machen, bis man sich besser fühlt. Also da gibt es gar keine Zeitbegrenzung. Wenn du merkst, okay, das ist schon nach 20, 30 Sekunden besser, dann kannst du schon wieder aufhören.
Vielleicht
Aber
sollte ich das beim nächsten Einkaufen vor einer langen Schlange mal
einstudieren. Auf jeden Fall. Es ist auf alle Stresssituationen anwendbar und sehr, sehr wirkungsvoll. Man kann es auch bis zu 5 Minuten machen von mir aus. Also da gibt es keine Begrenzung nach oben.
Hilft das denn mehr, als wenn man jetzt beim Start steht und den Nebenmann oder die Nebenfrau einfach mal umarmt? Ist das gleich effektiv?
Also wenn man den Nebenmann gerne mag und sich auch gerne länger umarmen lässt, ist das auch effektiv. Aber ich glaube, ich würde bei der Embrace-Technik bleiben.
Ich glaube, ich auch.
Sonst wird man womöglich noch ein bisschen schräg angeschaut.
Ja, genau. Jetzt sind wir schon beim letzten Tipp, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja, der letzte Tipp geht ja so ein bisschen darum, auch wieder ums Thema Mindset und was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwie immer wieder Selbstzweifel habe. Also da gibt es verschiedene Dinge, mit denen ich arbeiten würde. Also ich bin nochmal wieder so ein bisschen beim Thema Vision Board, was ich vorhin schon meinte. Also man darf sich immer wieder das Ziel visualisieren. Wenn man sich immer wieder vorstellt, wie man ins Ziel läuft, wie man den Wettkampf erfolgreich beendet, dann ist das schon mal sehr, sehr kraftvoll. Und dann auch gleichzeitig sich mit dem Gefühl zu verbinden, wie man sich fühlt, wenn man durchs Ziel läuft, wie stolz man ist, wie sehr man sich freut, das geschafft zu haben. Das ist eine ganz kraftvolle Übung. Das kann man aber auch gerne zum Beispiel aufschreiben. Alles, was wir uns aufschreiben, geht auch gleichzeitig wieder ins Gehirn, sodass man das direkt abspeichert und auch wiederum eine positive Emotion dabei auslöst. Das wäre so eine Möglichkeit. Man kann aber auch sehr gut mit Affirmationen arbeiten. Man kann sich positive Affirmationen aufschreiben. So, ich bin erfolgreich, ich komme glücklich ins Ziel, ich komme voller Freude ins Ziel. Wie auch immer, da kann man auch ganz viele Möglichkeiten ja auf YouTube und den gängigen Plattformen finden und sich da so ein bisschen was selber zusammenstellen oder auch von dort mögliche Dienste nutzen und damit einfach arbeiten, weil es wahnsinnig kraftvoll ist, wenn wir uns das immer wieder anhören, weil das auch ins Unterbewusstsein geht und wir dann einfach erfolgreicher sind.
Was machst du mit Rückschlägen? Weil ich glaube, viele kommen nicht damit klar, wenn dann mal ein Tag wieder total schief geht, ne?
Ja, man darf da einfach nicht verzweifeln, weil nicht jeder Tag ist gleich gut, nicht immer ist die gleiche Leistung abrufbar. Und ich würde es einfach verbuchen unter einem schlechten Tag. Und man darf sich dann immer wieder mit Erfolgserlebnissen verbinden, sich da in ein besseres Gefühl zurückzuholen und zu wissen, war heute nur ein schlechter Tag und ein Rückschlag und ich bleibe weiter dran. Also wirklich ganz konsequent immer weitermachen.
Ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, was ist denn dein nächstes Ziel? Also wer so viele Tipps hat, der hat ja meistens auch was vor.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir sagen, mein nächstes Ziel ist ein 10-Kilometer-Lauf auf meiner Lieblingsinsel Mallorca im Oktober. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Oh ja, Mallorca ist gut. Da hast du auch mal gelebt eine Zeit lang, ne?
Ja, absolut. Ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe mal fast ein Jahr dort verbringen dürfen. Und es ist so ein bisschen wie meine zweite Heimat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mir da jetzt einen 10-Kilometer-Lauf ausgesucht habe, den ich machen werde. Und ich bin auch schon angemeldet. Also die Marschroute ist klar, mein Trainingsplan steht. Jetzt muss ich nur noch richtig trainieren.
Ja, Mensch, dann vielen Dank für alle Tipps. Wir werden jetzt fleißig atmen und
Ja.
uns umarmen und uns positiv in die Siegerpose bringen. Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du
Ja,
heute zu Gast warst.
sehr gerne. Ich danke dir fürs Gespräch, Tabitha.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.